Ich weiß nicht immer genau, wo weitermachen und wo anfangen, denn in den Gesprächen, die wir miteinander haben, immer zwischendurch, gibt es immer wieder andere Fragen, wieder andere, anders bewegen und andere Themen, die ein wenig in den Vordergrund kommen. Ich möchte nur noch in der Reihe so vom Leben mit Christus, von der Seelsorge, noch ein bisschen weitermachen in dieser Frage von den, wie man neue Gewohnheiten einübt, um in seinem geistigen Leben vorwärts zu kommen, weil wir es auch brauchen, immer wieder immer noch näher zu kommen zum Herrn und wie man auch das ganz praktisch durchleben kann. Ich hatte den Text genommen von Epheser 4, Vers 17 und folgende. Ich nehme einfach jetzt dieses, ich habe gemerkt, was es für ein Prinzip war in diesem Epheser 4. Der Prinzip einfach, dass man weiß, was man nicht tun soll, das Negative lassen. Man weiß es, dass es nicht gut ist, aber man hat nicht immer der gute Gedanke, um zu wissen, was kann da Positives getan werden, dass das Negative abgebaut wird. Und das ist da ja ein Prinzip, der nicht nur in Epheser 4 vorkommt, sondern mit vielen anderen Bibelstellen auch. Und das Prinzip einfach zu erkennen, wer wir sind. Wir haben alle, weil Christus unser Herr ist, haben wir alle dieses tiefe Verlangen, vorwärts zu kommen in unserem Leben der Heiligung, ihm mehr zu gefallen, besser dienen zu können. Das Verlangen hat der Heilige Geist in uns hineingesetzt und ist da. Und mit diesem Verlangen da, dieses Prinzip einfach weiter zu führen und zu wissen, wie es in die Tat umzusetzen. Vielleicht noch etliche Texte lesen in der Bibel, die dieses Prinzip auch haben, in anderen Gebieten, mit anderen Teilen von unserem Leben. Zum Beispiel Römer 14. Ihr kennt Kapitel Römer 14 und 15, da geht es um die Gemeinschaft miteinander, dass wir uns einander helfen sollen, ob wir jetzt da schwach sind oder stark, einander verstehen sollen und dass wir nicht auf unserem Weg von einem zum anderen ein Hindernis sein sollen auf dem geistigen Weg. Römer 14,1: Des Schwachen im Glauben nehmet euch an, doch nicht um über Meinungen zu streiten. Einer glaubt, alles essen zu dürfen, wer aber schwach ist, isst Gemüse. Wer isst, verachte den nicht, der nicht isst, und wer nicht isst, richte den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du einem fremden Knecht richtest? Er steht oder fällt seinem Herrn. Er wird aber aufgerichtet werden, denn der Herr vermag ihn aufzurichten. Das große Prinzip hier, weil es um die Beziehungen geht, das große Prinzip in dem ganzen Kapitel ist, lass deinen Bruder in Gottes Hand. Das ist der Hauptgedanke über den Text. Lass deinen Bruder in Gottes Hand. Man kann andere bremsen, indem man auf Nebensachen anfängt zu streiten. Und wir wollen das nicht, ne? Wir glauben, dass wenn einer bekehrt ist und angefangen hat zu leben mit dem Herrn, kann er verschiedener Meinung sein auf Sachen, die nicht heilsnotwendig sind. Und in diesen Sachen kann man selber schon feste Überzeugungen haben, aber diese feste Überzeugung muss nicht die Überzeugung von meinem Bruder werden. Wenn ich sein Leben und sein Denken orientiere auf etwas Nebensächliches, dann bremse ich seine Beziehung auf die Hauptsache. Das merke ich immer wieder in manchen Gemeinden, wenn ich eingeladen werde, wo man dann plötzlich so wichtig werden Sachen, die nicht heilsnotwendig sind, die auch nicht notwendig sind, um näher zu Gott zu kommen, wo man manchmal meint, es ist notwendig, um näher zu sein, aber wo es nicht ist. Und das ist oft die Schwierigkeit. Zum Beispiel, man kann total orientiert sein in einer Gemeinde auf äußerliches Erscheinen, oder man kann total orientiert sein auf Struktur der Gemeinde, Organisation der Gemeinde. Und Organisation ist ja nicht unbedingt Leben. Man kann total orientiert sein im geistigen Leben auf zum Beispiel, wie man die Methode oder die Art oder das Werkzeug der Evangelisation. Ja. Es gibt Leute, die andere überzeugen wollen, dass ein Traktat nicht mehr nützt heute.
Ja, genau.
Da gibt es solche, die reagieren, wenn man das sagt. Will jetzt niemand nennen. Und dann gibt es solche, die einfach zum Beispiel sagen, es geht nur noch heute Evangelisation durch Freundschaft und nichts anderes. Es gibt immer diese nur noch oder das geht nicht mehr und so weiter. Und das kann bremsen im geistigen Leben und auch im Enthusiasmus, in der Freude mit Christus zu leben. Also Verschiedenes kann einer tun mit Überzeugung, und wenn es der andere nicht tut, oder anders tut, dann wirklich immer wieder daran denken, ich bin auf dem Weg und meinem Bruder soll ich helfen, in der Beziehung mit Gott näher mit Gott zu leben und nicht auf andere Sachen. Ich war immer wieder, nur zum Gedanken Evangelisation, ich war immer wieder erfreut, wie viel verschiedene Werkzeuge gebraucht werden können in einer Gemeinde, wenn die Liebe zum Herrn und die Last für die Verlorenen genährt wird von Gottes Wort und von Gebetsstunden, was alles für Ideen. Ich denke jetzt nur ein paar Ideen. Ne? In den Vogesen, eine der Hausgemeinde, die hat jeder die Adressen abgeschrieben von einem Teil vom Telefonbuch. Ja? Und für diese Leute gebetet und ihnen Post geschickt mit einem Evangelium. Ne? Und nachher sie besucht zu Hause. Sie haben angefangen einfach mit dem Telefonbuch als Werkzeug. Ich habe ihnen die Idee nicht gegeben. Aber ich hatte immer Freude, einfach frei zu lassen. Andere sind mit mir gekommen in so Stil, was ihr auch gut jetzt noch besser kennt hier, diese Kommandos, ne, Eingriffe. Andere sind zu den Ärzten gegangen, um schöne Literatur zu zeigen, ob sie es nicht ins Wartesaal tun könnten. Und konnten im Wartesaal von Ärzte so Literatur haben. Ne? Und einfach die Ideen gehen lassen, ist manchmal wunderbar zu sehen, was alles geschieht. Ne? Wenn man nicht einfach nur eine Spur meint, das ist jetzt die gute. Ne? Denn jedes Werkzeug trifft andere Menschen. Und ein Traktat kann zum Beispiel, Traktate können x-mal im Briefkasten sein, ohne Wirkung, und es kommt der Tag, wo der Herr diese Leute besucht, gerade an dem Moment, wo wieder ein Traktat kommt. Ne? Und dann macht es Tilt. Ich habe so von Haus zu Haus mit den Bibeln, ich verkaufe Bibeln so an der Tür, so, ne? Und von Haus zu Haus mit der Bibel, und da war eine Frau, die hat plötzlich gesagt, können Sie in die Küche kommen gerade, ja, mit mir, okay. Da hat sie eine Schublade geöffnet in der Küche und da hatte sie alle Traktate von den letzten Jahren eingeordnet, mit jedes Mal Datum drauf, wann das Traktat im Briefkasten war. Und die hatte sie schon mehrmal gelesen und habe ich gesagt, ja, warum haben Sie nicht den Mut gehabt zu antworten oder Kontakt zu nehmen und so. Nee, das habe ich nicht gehabt. Ich habe immer Angst, wusste nicht, wer das genau ist und so. Aber ich habe immer gewartet, wann kommt denn das nächste wieder? Ich finde das so wunderbar. Ne? Wir wissen nicht, was alles so sehr Positives geht. Mit so, oder ich war auf dem Doulos, ihr kennt ja die Schiffe von Noem. Ne? Ich war auf dem Doulos, um dort für Konferenzen für die Pastoren und so. Und dort war einer von den Doulos Navigatoren, also ein ja, der vollzeitlich drauf ist als beruflich Matrose. Ja. Der hat ein Traktat bekommen, als er schon Matrose war, nicht bekehrt, in einer Großstadt, und da war in der Nacht eine Witwe in dieser Stadt, die hin und wieder verteilt hat am Hafen, ja, aber immer am Tag. Und plötzlich nachts hat sie gemerkt, du musst an den Hafen gehen, Traktate geben. Und an diesem Schiff war diese Nacht, um Mitternacht ging dieses Schiff wieder weg, so ein Geschäftsschiff, also so ein großes, wo die Matrosen dann mussten auf Schiff gehen, über die Brücke, ans Schiff, vor Mitternacht. Und sie standen dort und hat Traktate gegeben. Und einer kam, der war so halb betrunken, so, kam gerade noch auf die Passrelle, und sie hat ihm Traktate gegeben, hat sie selber in die Tasche inwendig gemacht, von dem Matrose, ein Junger. Der hat das gelesen und der hat sich bekehrt. Er ist jetzt war auf dem Dulos als Matrose zur Evangelisation. Das war ein Traktat, eine Witwe, in der Nacht eine Frau in einer Hafenstadt, gefährlich, die ein Traktaten zu teilen geht, aus Gehorsam. Das ist so wunderbar. So, man könnte lang erzählen, so Geschichten, also Zeugnisse, die wirklich, wo man die verschiedensten Methoden und Arten, Werkzeuge braucht, kann Gott gebrauchen. Auch in den Überzeugungen, also in Sachen, die nicht heilsnotwendig sind, ganz wichtig, dass wir jedem die Freiheit lassen, in der Gemeinschaft mit Gott zu leben und dass wir mutmachend sind, einander in dieser Gemeinschaft zu stärken. Römer 15, Vers 1 und 2. Eine andere Stelle noch kurz. Es ist aber unsere, der starken Pflicht, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen und nicht Gefallen an uns selber zu haben. Es soll aber ein jeder von uns seinen Nächsten gefallen zum Guten zu erbauen. Das ist einfach in diese Richtung von der Erziehung Gottes, wieder das Prinzip, Erziehung Gottes, dass wenn wir stark sind im Herrn, vorwärts kommen, stark sind, dann sind wir stark, um anderen zu helfen. Wir sind nie stark, um einfach stark zu sein. Gott gibt uns Kraft, gibt uns Weisheit, gibt uns Leben mit ihm, dass wir andere tragen können. Denn die Starken sind in der Gefahr, Gefallen an sich selbst zu haben und für sich selbst zu leben. Und die Stärke gibt Gott, dass wir für andere da sind. Galater 5, 16. Das ist dieser Text, der uns wieder zeigt, wie wir in einer Spannung leben. Wir wollen und kommen nicht zum Ziel. Wir wollen ändern, wir wollen besser sein, wir wollen anders sein. Ich lese einfach davon 14. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet wieder den Geist und den Geist wieder das Fleisch. Diese widerstreben einander, so dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Werdet ihr aber vom Geist geleitet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Das ist einfach das Prinzip wieder zu, um uns gut dass es klar wird für uns. Wenn wir auch mit dem Geist Gottes, also in der Gemeinschaft mit Gott, vom Geiste leben, dann ist es, bleibt eine Spannung da, so dass wir nicht tun, was wir wollen. Spannung ist da, dass wir nicht tun, was wir wollen. Denn unser Wille geht immer noch, von der Natur her, geht unser Wille immer noch leichter in die falsche Richtung. Und darum brauchen wir den Geist Gottes, dass unser Wille bereit ist, Gottes Wille zu tun. Also jede Änderung in unserem Leben, wo es Willen braucht, um in die Richtung zu gehen, vom Gehorsam zu Gottes Wort und zu Gott, in jedes Mal, weil wenn wir in diese Richtung gehen, brauchen wir die Hilfe Gottes, dass unser Wille wirklich in die gute Richtung geht. Das hast du bestimmt auch schon gemerkt, dass wenn du etwas Neues, Positives für ihn tun willst oder in eine Änderung im Leben, wie du es nötig hast zu beten und dem Herrn zu sagen, Herr, jetzt bitte, ich gebe dir zu, Herr, mein Wille genügt nicht, um das auszuführen. und weiterzuführen. Wie manchmal hat man das gemerkt, vielleicht ein Wochenende, wo man wieder über Bibellesen spricht, ne, hat man gute Ratschläge und so, und nimmt man neue Willensschritte, und dann, wie lange hält's, ne? Wenn wir nicht immer wieder zurückkommen können zum Herr und sagen, Herr, mein Wille genügt nicht, ich brauche deine Gegenwart, die Hilfe von deinem Geist, dass ich da diese Disziplin weiterführen kann, dass ich bei dir die Kraft bekomme und dass ich in der Spannung, die Spannung ist die, dass unser Wille immer wieder tendiert, in die falsche Richtung gebraucht zu werden. Jetzt, wie kann ich, wenn ich etwas sehe in meinem Leben, das ich ändern will, gibt es eine Hilfe, um etwas zu ändern? Wie kann ich das machen? Jeder von uns hat bestimmt in verschiedenen Sachen eine schlechte Gewohnheit, das gibt's, ne? So ich auf alle Fälle. Und in den schlechten Gewohnheiten wollen wir ändern. Eine schlechte Gewohnheit ist zum Beispiel immer etwas, was einem anderen das Leben schwieriger macht, ne? Man überlegt nicht immer, wie schwierig man sein kann für andere. Viele leben einfach so, dass es nicht schwierig ist für sich selber. Aber man merkt nicht immer, wie schwierig. Ich sage euch ein ganz kleines Beispiel, da versteht ihr das Prinzip. Als wir geheiratet haben, dann habe ich genau das wie vorher gelebt, die ersten Wochen gelebt mit meinen Gewohnheiten, manchen, zum Beispiel meine Schuhe. Ne? Ganz einfach. Meine Schuhe, ich kam wie immer, wie vorher, kam ich hinein und ich habe immer Schuhe gehabt, wo man nicht aufbinden braucht. Habe ich so hinten gemacht und so, tschack, und war der Schuh dort an der Wand, ne? Zweite Nummer, tschack, ne? Und dann, okay, ne? Ich finde das sehr praktisch, wenn so, ne? Und du weißt wenigstens, sie sind zusammen an der Wand, verstehst du? Und das ist so ein schönes Spiel. Kannst versuchen, dass sie nebeneinander sind in der Bude, ne? Kannst üben. Ist so ein super Spiel, ne? Okay. Nur, es gelingt nicht immer, dann gehen sie ein wenig üben, ne? Nicht immer am guten Platz, ne? Und, Tanat Ursula plötzlich hat mir gesagt, hast du eigentlich geheiratet, dass eine Frau deine Schuhe aufräumt? Ich habe gemerkt, ich bin nicht mehr ledig. Ne? Okay, ist jetzt ein Beispiel. Aber wie ändern? Denn wenn ich nach Hause kam, das hat mir auch Ursula gesagt, wenn ich nach Hause kam, da war ich schon beim, sie kannte meinen Schritt beim Treppenhochspringen, ne? Den ich immer 2 zu 2, bam, 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 und oben, ne? Und dann schla, ne? Dann komme ich nach Hause. Ne? Aber in den Gedanken bin ich schon an der nächsten Sache. Ich bin nicht am Treppenhoch hochrennen und Schuhe abziehen. Ich bin schon im Büro und räume mein Ding auf und fahre mal weiter, ne? In den Gedanken. Ne? Jetzt wie das ändern? Da musste ich eine Zeit lang im Treppenhaus, der, am Stock unten dran, habe ich eine kleine, ein Blatt hingehängt, wo drauf steht Chaussure, Schuhe. Ne? Dass ich beim Durchrennen das Ding sehe, um dann hochzukommen und wie jede gute Schweizerin natürlich so ein schönes Möbel neben der Tür, um die Schuhe einzuöffnen und so. Ne? Und da habe ich gelernt, die Schuhe aufzuräumen. Es ändert ja nichts im Leben, oder? Schuhe an der Wand oder Schuhe im Schrank, oder? Aber es ändert etwas an der Beziehung. Es ändert was an der Beziehung, ne? Es war gerade so christlich, die Schuhe an der Wand wie im Möbel, ne? Also in der Bibel steht nicht, dass sie im Möbel sein müssen, die Schuhe, ne? Aber es war eine Gewohnheit, die ich genommen habe, die aber für das andere eine Schwierigkeit gibt. Und so viele andere Gewohnheiten. Nichts zu tun mit Sünde. Es war nicht Sünde. Aber es war einfach, dem anderen das Leben nicht einfacher machen. Also eine Gewohnheit, die ändern muss. Wegen der Liebe zueinander. Und um diese Gewohnheiten zu ändern, muss man eben etwas finden, wo eine Hilfe zur Erinnerung. Und jetzt kommt diese Überlegung, verstehst du? In Epheser 4. Vers 23 und folgende, haben wir gesehen, dass die Überlegung ist, tu das nicht, aber tu was Positives. Ja? Also, und wie komme ich zu dem? Da habe ich zum Beispiel für mich selbst habe ich so ein kleines Heft mit einem Linie in der Mitte. Und da steht die negative Seite und dann die positive. Ne? Da wäre jetzt da gestanden für die Schuhe, ne? Also Schuhe in den Schrank, ne? Und positiv, der Fehler war, die Schuhe nicht aufgereift. Und positiv zum Positiven zu kommen, war dieses Plakat am ersten Stock, ne? Beim Durchgehen, um zu helfen, das wegzubringen. Wenn wir zum Beispiel reden von Prioritäten setzen in einem Leben oder von Ordnung haben in einem Leben, dann kommt genau dieses Prinzip von dieser Überlegung. Das und das siehst du als nicht in der Reihenfolge oder in der Priorität, die du haben willst, und schreibst auf, was dir hilft, um dieses Ziel zu erreichen. Also schlechte Gewohnheit erkennen, überlegen, welche neue gute Gewohnheit die schlechte wegmacht. Diese praktische Hilfe zu finden, um regelmäßig einfach etwas zu ändern. Das hat mir geholfen, dass ich ganz praktische so Sachen in meinem Leben einfach ändern konnte, auch in den Prioritäten. Wenn ich gemerkt habe, ich nehme zum Beispiel zu viel Zeit für das und das, was nicht erste Priorität ist, dann kam es in die linke Kolonne als zu viel Zeit für das und das, und dann überlegen, was muss ich üben, dass ich das in ein Gleichgewicht bringe in meinem Leben, dass es weniger Platz nimmt und dass die wichtigen Sachen mehr Platz nehmen in meinem Leben. Ich habe da schon gemerkt, wenn man spricht von Prioritäten im Leben, dann hat man viele Sachen, die man vor sich hat. Und dann ist immer die Frage zuerst, was kann ich wegmachen? Es gibt Leute, ich sehe es, das ist immer wieder für meine Besuche so, wenn Menschen sich bekehren, wollen sie das führen, wie sie es geführt haben, plus Gemeinde. Das geht aber nicht. Da muss man hinsitzen und überlegen, was kann man jetzt lassen, dass man fürs Gemeindeleben die Zeit hat? Und da plötzlich merken die Leute, das ist eigentlich wahr, ich brauche viel zu viel Zeit vor dem Fernseher und so, da muss ich jetzt lernen, das verkürzen. Was muss ich verkürzen, dass ich Bibel lesen kann? Ich kann nicht einfach immer nur überlegen, was kann ich noch dazu machen? Jedes Mal, dass du überlegst, wenn ein Plus kommt, musst du überlegen, was mache ich Minus, dass dieses Plus in meinem Leben Realität werden kann. Und ich finde das interessant, wenn man so hinsitzt und einfach seine Prioritäten, jede Priorität, wie zum Beispiel Bibel lesen, Gemeindeleben, Familienleben, Arbeitsplatz, Studium, persönliches Studium und so weiter. Jede Priorität wird eine Zeitspanne haben, die variabel ist. Denn es ist immer unhervorgesehenes, in jedem Leben. Man kann nicht stur sein. Das Leben ist Leben eben. Das Leben ist aktiv. Also ist es immer wieder mit unhervorgesehenes da. Aber wenn die Prioritäten mal geplant sind, da kannst du nachher überlegen, was muss ich lernen zu lassen, dass ich meine Prioritäten besser durchführen kann im Leben. Das ist Jüngerschaft für mich ganz wichtig. Zum Beispiel, du hast vielleicht Prioritäten gehabt, die Situation wird anders. Als Familie, du hast Prioritäten, es kommt ein Kind mehr dazu. Es ist mehr Müdigkeit, es braucht mehr Zeit für etwas, für die Familie, aber wo willst du dann, in welchem Gebiet nimmst du nicht die Zeit weg? Da musst du es wegnehmen nach der Reihenfolge der Prioritäten, von unten nach oben, nicht sofort das Wichtigste wegnehmen, ne? Sondern da, wo du wegnehmen kannst, wo nicht die Hauptprioritäten sind. Also die Überlegung ist einfach immer, etwas zu sehen, das ist jetzt anders geworden. Wie kann ich wieder ins Gleichgewicht kommen? Was muss ich einüben, um in dieses Gleichgewicht wieder hineinzukommen? Das ist dann ganz interessant zu überlegen, wenn ganz, ganz praktisch natürlich, aber das muss man dann persönlich machen, weil jeder anders ist und anders funktioniert. Aber zum, wir haben es auch so, Ursula und ich, wenn viel Anfragen, es kommen immer zu viele Anfragen um Dienste und so weiter, und dann sage ich immer, die Anfragen werden alle bei mir gesammelt für Juni, Monat Juni, ne? Und dann, ich habe ja glaube vor 2 Jahren angefragt etwa, ne? Im Monat Juni. Und dann, im Juni, Ursula und ich, wir nehmen Zeit miteinander an einem Tag und beten und schauen alles an. Und dann kommt es nach Prioritäten, ne? Priorität zuerst kommt im Moment, die wechseln durch die Jahre, aber in den letzten Jahren kam immer Priorität zuerst, Missionare, die fragen als verschiedene Missionare miteinander um Ratschlag für Gemeindegründung. Als zweites nehme ich Schulung von Ältesten und als drittes Gemeinden, die am Ausbauen sind. Und in diesen Prioritätenüberlegungen überlegen wir miteinander alles, Festredner ist für große Dings, Bums, Bams, das sage ich sowieso ab. Ne? Das ist keine Priorität, denn eine Predigt so in einer Menge, das ändert nicht viel, viel Großes. Ja. Aber diese alles, was Schulung, Mitarbeiter, was zur Multiplikation dient, ja, so, das ist, und so kann man mit Prioritäten arbeiten und dann auch, und im Leben ist es auch so, dass wenn ihr als Familie seid, hinsetzen, Prioritäten anschauen, miteinander entscheiden und dann wisst ihr, wie ihr leben könnt in einem Gleichgewicht. Aber immer offen bleiben auf unhervorgesehen, das gibt es immer. Ne? Weil man mit Menschen zu tun hat, da kann man nicht alles organisieren.
Ja, weil das ist doch bei dir besonders schwierig, oder?
Weiß nicht.
Weil machst du vollen Terminkalender auch, oder?
Hä?
Bist du so flexibel?
Mit der, ja, wenn die.
Das ist ein ganz, ganz tollen Terminkalender. Also, dann kannst du dann, wie du gerade gesagt hast, dann noch eben so flexibel sein, wenn irgendwas dazwischen kommt.
Also, flexibel bin ich gar nicht mit Termine, sagen wir mal, verstehst du? Weil der Terminkalender ist so.
Ja.
Aber ich will flexibel bleiben für Menschen.
Ja, aber wie macht man das, wenn du einen vollen Kalender hast?
Eben. Ich sehe kein großes Problem. Der Kalender ist voll, aber wenn ich beim Zurückfahren morgen früh einen Autostöppler mitnehme oder irgendwo wieder Menschen treffe, dann sind Menschen, verstehst du? Und da plötzlich kommt wieder was dazwischen, aber. Und mein Studium und Familienleben und so weiter, das muss einfach so hinein.
Ja. Ich frage deswegen, weil man, also ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist, aber ich brauche doch relativ viel Zeit, wenn ich irgendwie was vorbereite, für eine Stunde oder irgendwas. Und dann kann ich halt, und dann kommt manchmal auch was so dazwischen und dann sage ich ja auch oft zu.
Mhm.
Oder halt,
mhm.
Ja, lass mich überreden dazu und dann. Dann fehlt mir aber die Zeit eben wieder dort,
ja.
Das vorzubereiten.
Ja.
Oder irgendwas anderes zu machen.
Also ich glaube für die, ja, ich glaube für die Lehren, also evangelisieren, also Botschaft weitergeben oder Lehren in der Gemeinde, scheint mir das, also viele machen es auf alle Fälle, von den Praktikanten, die ich hatte, machen es jetzt so. Mein Rat ist immer, dass man hin und wieder so eine ganze Wochen nimmt, wo man keine Dienste hat und wo man zum Beispiel voll ein biblisches Buch durchstudiert für sich selber. Und dann kann man auch in dem Lager, den man hat durch persönliches Studium der Bibel, kann man auch nachher wenn man nicht mehr genügend Zeit hat, kann man bereit sein, eigentlich aus dem Lager zu holen. Ne? Das Problem ist, wenn man kein Lager hat. Ne? Aber ich glaube, um Lager zu haben, braucht es so, ebenso, wo man sich einfach total absondert für das, Zeiten, und aber nicht Studium, nicht Bibelstudium leben, dass man Bibel studiert hat, ne? Sondern Bibelstudium leben, dass man Gott besser kennt. Ich lese nicht die Bibel, um die Bibel zu kennen. Ne? Ich will die Bibel lesen, um den Gedanke Gottes besser zu verstehen. Darum ist mein Bibellesen ist nicht ein Ausgrübeln von jedem Wort, verstehst? Mein Bibellesen ist vor allem, um zu verstehen, was ist da für ein Gedanken drin, der Gott jetzt durch diesen Text und mir sagen will, und will ich ihn verstehen.
Ja. Und es ist nicht so, dass wenn man heute so viel Kontakt irgendwie und Beziehungen zu Menschen spricht, man muss oder oft, dass man denkt, dass das alles hier so, dass du dann das Gefühl hast, du lässt dann irgendwie voll Menschen hängen oder nur weil es zu viel ist. Und das ist ja der Wahnsinn, aber wie geht man dann damit um? Oder?
Es ist schon so, dass man, aber ich glaube, für mich kommt das ein wenig so ganz normal, würde ich sagen, dass du verschiedene Beziehungen hast, wo du merkst, die Beziehung nimmt Distanz. Dann habe ich persönlich, lasse ich mir dann kein schlechtes Gewissen haben, wenn Distanz gibt. Ja, das heißt, wenn zum Beispiel, wenn ich mit Menschen, denn ich habe ja immer wieder neue Kontakte, oder? Wenn Menschen das Evangelium verstanden haben, dann fühle ich mich nicht gezwungen, in diesem Kontakt weiter einfach zu machen. Ich sage sogar in verschiedenen Situationen, wenn die Menschen alles verstanden haben, sage ich ihnen, es gibt noch so viele andere Menschen, die das Evangelium nicht kennen, du wirst bestimmt verstehen, dass ich weniger Zeit nehme mit dir. Denn es hat so viele, die es nicht wissen. Ne? Und die müssen es auch wissen. Ne? Aber dann sage ich auch, aber wenn du das, was du jetzt verstehst, wenn du Jesus annehmen willst, dann kannst du mich Tag oder Nacht anrufen, ich komme. Ne? Und so hat es immer wieder auch neue Kontakte gegeben, auch Menschen, die angerufen haben und die gläubig geworden sind. Für mich ist wichtig, wenn ein Freund das Evangelium versteht, also ich weiß nur, dass er es versteht, wenn er mir das erklären kann. Darum immer in einer gewissen gewissen Moment sag ich ihm, wenn dir jemand fragt, wie wird man ein Christ, was würdest du sagen? Ne? Und wenn es dann einfach heißt, in Kirche gehen und so weiter, dann weißt du, okay, ich habe es noch nicht ganz klar erklärt, das Ding. Ne? Sodass der Mensch weiß, ja. Ja.
Das passt gerade 100% zum Thema Arbeit, zu dem Gedanken von der Jugend. Eine Frage, wenn du Menschen triffst und du merkst, dieser Mensch hat eine Not in seinem Leben, erkennt aber nicht die Notwendigkeit des Evangeliums. Gehst du damit auch noch, du drückst es mir bestimmt nicht rein dann. versuchst du einfach dann einen Kontakt, eine Bekanntschaft so lange aufzubauen, bis er irgendwann von selber mal nachfragt, dass du es ihm sagen kannst? Oder sagst du noch irgendwann, der hat auch nicht die Frage nach einer Lösung für sein Problem, deswegen lasse ich das auch mal.
Also, es ist ja klar, dass die Hauptnot von jedem Menschen ist, dass er keine Beziehung hat mit Gott. Also will ich im Gespräch mit den Leuten, in dem, was sie leben, will ich, dass sie das verstehen, selber entdecken. Zum Beispiel, jemand hat Not, ganz materielle Not, da helfen wir ihm. Ich habe da letztens wieder so Möbel, das ist zu viel gesagt, also Regale gemacht, so mit Holz und Maschine schnell zusammengebaut, für jemanden, seine Witwe, die wir getroffen haben, war ein Autounfall, eine Familie, wo der Mann und zwei Kinder im Auto tot waren und die anderen zwei Kinder im Auto verletzt und die Frau auch verletzt. Und die Witwe hatten wir jetzt getroffen, eine junge Witwe. Ne? Und immateriell war sie total, und keine Ordnung mehr in der Wohnung und das gibt natürlich dann totale Depression, dann, wenn man nicht mehr die Arbeit so braucht, da sind wir gegangen aufräumen, ich habe neue Regale gemacht und so. Ne? Und wir haben versucht zu verstehen, was diese Frau lebt und auch gesagt, so Schweres haben wir nie erlebt, ne, wie die erlebt hat. Ne. Und es kam einer von frontal, der besoffen war und sie kam gerade von den Ferien zurück und etwa 10 Kilometer von zu Hause kam, war der frontal rein, Mann weg, zwei Kinder weg, Litwe. Total in der Depression natürlich. Dann baust du auf, hilfst du materiell, ja. Du hilfst auch im Zuhören. Diese Frau hatte niemand mehr, um zu reden. Die Nachbarn haben Distanz genommen, denn das war so ein Schock, dass sie wussten ja nicht, was sagen die Nachbarn. Was sagst du so einer Frau? Du kommst, sie weint, was willst du sagen, wenn du nicht etwas bringen kannst? Und dann nachher im Kontakt mit ihr zu zeigen, wo ist jetzt die Quelle, wo man sich noch anhängen kann. Und dann kommst du aufs Evangelium, auf Gott. Die Frau hat sich jetzt vor ein paar Wochen bekehrt. Ursula geht ja jede Woche zu ihr, um einen halben Tag ihr zu helfen und mit ihr zu sein. Aber in jeder Situation ist eigentlich, ich möchte gern, dass die Leute entdecken, dass auch die verschiedenen Nöte, wo sie drin sind, das sind eigentlich nur Konsequenzen von dem, dass sie nicht gewusst haben, dass die Lösung die Beziehung mit Gott ist. Dann will ich ihnen helfen in der Denkart, dass sie selber merken, die Lösung war nicht das, war nicht das, war nicht das. Und dann oft sage ich ihnen, was könnte man denn auf eine Lösung dann finden, dass das Leben überhaupt einen Sinn hat. Okay? Und dass sie mitdenken und dass sie dass dann das Evangelium eine Lösung wird, die Lösung wird für ihre Situation in ihr Leben.
Ja. Wir alle stehen ja irgendwie, also für die wenigsten von uns gilt irgendwie, dass wir vollzeitlich jetzt
sind,
wir alle sind irgendwie im normalen Arbeitsumfeld und sind tagtäglich mit Menschen umgeben, die ja so vor sich hinleben und ihr Leben okay finden. Und genauso ich auch im Studium, und dann fragt man sich oft, okay, wie viel Zeit investiere ich da jetzt in diesen Menschen, wo nicht alle Nöte haben, die dann einfach so vor sich hinleben, denen es gut geht, aber man ist tagtäglich mit ihnen zusammengestellt und möchte sie einfach auch für das Evangelium erreichen, man sieht da irgendwie seinen Platz. Und dann investiert man da Zeit und man geht auf Geburtstagsfeiern und man lädt Essen ein, man geht mit den Leuten wandern, alles Mögliche, aber die Menschen haben irgendwie keine richtigen Nöte und man kommt deswegen auch nie irgendwie so. Es ergibt sich einfach nicht auf natürliche Weise, dass man das Evangelium zu sprechen kommt. Was würdest du uns hier für Rat geben, wie wir am besten damit umgehen? Einfach wirklich wieder Zeit investieren und verbeten, solange bis eine Not in dem Leben aufbricht. Oder auch irgendwann sagen, okay, ich habe jetzt halt mal versucht, Kontakt aufzubauen, aber es hat sich jetzt nichts groß ergeben, deswegen lasse ich das jetzt mal ein bisschen. Was würdest du uns hier raten?
Das geht ein wenig aufs Thema von heute Abend, ist ja nicht schlimm. Ich glaube, dass das Wichtigste in jedem, da wo jeder lebt, ist eigentlich selber, es muss ein Wohl sein in einer gewissen Art von Zeugnis und von Evangelisation. Und da muss praktisch jeder mal überlegen, ich gebe jetzt dann Beispiele, wie diese Art sein könnte, ne? Zum Beispiel im Zusammensein mit Studenten haben wir immer wieder diese Richtung genommen, wo man in der Überlegung von etwas, was geschieht in der Welt, auf den Gedanken kommen kann, dass irgendwo Gott nötig wäre, zum Beispiel. Ne? Sagen wir, du bist mit den Kollegen und so, und das nebendrin sagt, es ist verrückt, was da in der Birmanie passiert ist, ne? Und so weiter. Da kommst du ins Reden von der Not, von der Welt oder so, und kannst dann von der Not, von der Welt her, kannst du Gespräch führen, Gedankengang leiten, eine Hilfe sein, um zu verstehen, was die größte Not ist von einem Menschen. Ja, wenn du von der Not kommst, kannst du zum Beispiel zurückkommen und sagen, ja, aber was hat eigentlich unser Sinn hier, unser Leben hier für einen Sinn? Wir haben da alles, wir haben es gut und so, aber was ist für ein Sinn? Wir werden weggehen wie andere Menschen, am Ende dann sind wir in der beerdigt. Die sind jetzt sofort beerdigt dort in der Katastrophe. Aber was hat das für ein Ziel für uns, das Leben? Und da lass sie vielleicht so stehen. Sie lachen vielleicht, oder sagen mir egal was. Die meisten Kontakte, die ich habe, lass ich Fragen stehen. Und beim Fragen stehen lassen, mit Leuten, die man immer wieder sieht, kommen Fragen zurück. Sehr oft. Und neues Überlegen zurück. Ich kann gar nicht, ich kann heute nicht in Gespräche zum Beispiel schnell auf Jesus kommen, denn die Leute sind keine Sünder, sie sind nicht verloren. Ne? Denn man, Frankreich hat ja kein Gesetz, also wenn kein Gesetz, dann ist keine Sünde. Ne? Sie sind nicht verloren, Gott gibt es nicht. Ne? Die Schöpfung, nein, das ist Evolution. Nicht? Das ist schon die dritte Generation, die so ist in Frankreich. Religion ist weg, nur noch Philosophie. Sie hören nie in der Schule etwas von Schöpfung, nur Evolution. Da muss ich mit den Leuten über Natur sprechen. Und dann stelle ich Fragen, wo ich dann sage, ist doch komisch, dass das so wunderbar geht, ohne dass wir Menschen etwas organisieren brauchen daran und so. Ne? Ist doch merkwürdig, man kann sich doch Fragen stellen eigentlich, dass das so läuft. Und dass die Bäume so im Winter dann so wie tot sind und dass alles wieder geht. Und dass zum Beispiel am Baum im Winter, wenn er so tot aussieht, wachsen die Wurzeln. Und die wachsen in dieser Länge mehr, dass wenn die Äste im nächsten Frühjahr mehr wachsen, dass er wieder hält am gleichen Sturm. Das ist schön für Mathematiker, zum Ausrechnen. Wie viel müssen die Wurzeln wachsen? Wenn die Flere oben größer wird mit demselben Sturm. Das ist doch schön, auszuwerfen. Und sie sagen, das machen die Bäume voraus, nicht wenn es größer wird, dann schnell unten, sondern zuerst unten und dann oben. Und so verschiedene Sachen von der Natur, wo du einfach so reinstellst, aber nicht als Sache, aber als Staunen, verstehst du? Ist doch verrückt, verstehst du? Ich habe, schon einem oder anderen gesagt, ich habe einen Physiotherapeut, also er ist nicht mir, aber mein Rücken gehört mit ihm, ne, weil er immer da dran rumdrückt. Ne. Und er hat mir so vor 3 Jahren gesagt, sofort, als er wusste, wer ich etwa bin, hat er gesagt, ich bin Atheist. Da habe ich gesagt, ja, es ist nicht schlimm, ne, habe ich gesagt, es ist nicht schlimm, Atheist zu sein. Dann hat er seine Arbeit getan und da kam ich mal mit dem Fahrrad wieder zu ihm. Und war Frühjahr, habe ich ihm gesagt, so wunderbar, diese Vögel, diese Farben, wieso sind die nicht alle schwarz-weiß eigentlich? So wunderbar, ne? Was da alles draußen so ist, so schön, ja? Okay, ne? Und so hat es angefangen, nur so schön, ne? Und nachher habe ich ihm mal gesagt, es ist merkwürdig, dass alles so schön geworden ist mit einem Urknall, eine Explosion und alles so schön. Ich sage, wenn in meinem Büro eine Explosion ist, ist eine Sauordnung. Er hat da Rücken weitergemacht. Ne? Ja, Lob und Dank, heute liest er im Neuen Testament und hat Fragen über, aber es hat angefangen mit Schöpfung, wo ich dann auch plötzlich zugeben musste, ich doch, ja, wirklich, man kann sich vorstellen, dass etwas Größeres braucht, um das alles da so hinzustellen und so, ne? Der Weg ist lang manchmal, ne? Lang. Nebendran mache ich auch ganz aggressive Evangelisation, ne? wo ich der kürzeste Weg nehme, ne? Der Weg der Hölle, das ist der kürzeste, ne? um ihnen den anderen Weg zu zeigen. Aber ich glaube, in den Beziehungen, wo man mit den Leuten lebt, ist es wichtig, dass die Leute lernen, in ihrem Denken mitzugehen und plötzlich merken, ah, ja, genau, da ist etwas. Ne? Jetzt kannst du mal überlegen, in dem Studium, in jedem Studium gibt es ein Gebiet, das du nur kennst, weil du dieses Gebiet studierst. Also in deinem Gebiet, wo kann man in deinem Gebiet merken, dass es einen Schöpfer gibt? Dass es etwas gibt, wenn man es bis zum Ende durchführt, dass es nicht einfach da ist. Wenn du Material gebrauchst, ne? Die Mineralien, der Ursprung vom Material, ja, der bleibt, der führt dich zur Schöpfung. Ja. Nur jeder muss überlegen, welchen Weg kann ich gebrauchen, dass Menschen auf wichtige Fragen kommen, die ermöglichen, zum Evangelium rüberzugehen. Und ich finde das sehr interessant, wir machen so Lager, vielleicht könnt ihr das auch machen, wir machen so Lager wo wir überlegen, wo jeder Zeit hat zum Überlegen, wie er, was er selber ist, was er weiß, im Gebiet, wo er etwas weiß, was er für Fragen, in welche Richtung er gehen kann, um dass die Leute überlegen können, dass es drüber jemand geben muss, der viel größer ist und alles in der Hand hat. Ich finde es dann interessant, wenn man dann nachher Austausch hat, was es für Ideen geben kann. Das ist ein wenig die, natürlich, dass alles andere ist immer wieder am Platz, alle anderen Werkzeuge und Methoden zum Evangelisieren sind am Platz. Aber auch ganz wichtig für mich, die Methode auch, die dem Menschen hilft, anders zu denken. Mir hilft es immer wieder in Gespräche zu merken, was die Leute für eine Denkart haben. Da merkst du, sie denken falsch. Ja. Falsche Werte vom Leben. Und nachher, wenn du siehst, wie sie denken, wie kann ich jetzt da Fragen stellen, um eine Kurve zu finden, um in die richtige Denkart hineinzukommen. Vielleicht ein wenig kompliziert, mein Ding, aber... Ja.
Ich meine, das ist ja Apologetik, was du da dran
hast. Ja, genau. Zum Teil schon.
Ich finde es sehr gut, Apologetik. Nur ist es dann nicht zu manipuliert. Also, ich meine, man versteht auch nur bis zu einem gewissen Grad, oder? Man kann ja irgendwie, dann hast du ja auch schon gesagt, Menschen nicht zum Bekehren.
Nein, kann keinen bekehren. Naja.
Aber der Verstand, wenn man den erreicht, das ist ja schon ein wichtiger Punkt, oder?
Ja.
Aber das Herz muss ja auch mit.
Ja. Das Herz kann nur mitschwingen.
Wenn das Hirn mitschwingt.
Wenn's, ja, auch. Aber genau, sonst kann es nicht. Und das Herz kann nur wirklich mitschwingen, wenn unsere Haltung Liebe ist. Das heißt, dass wir in der Argumentation sind wir immer bereit zu verlieren. Ne? Wenn unsere Argumentation zur Disputation führt, dann muss der andere wieder seine Argumente verstärken, bis die Argumente eigentlich gegenseitig ein Krieg werden. Und der Krieg eigentlich ist nicht der Sieg. Ne? Der Krieg bringt nie Frieden, er bringt nur am Ende Tote und das Waffenstillstand vielleicht, aber nicht Frieden. Und wenn der andere dir einfach sagt, ja, dein Ding der total Quatsch, sowieso zählt ja nicht, dann bleibst du still. Ne? Da weißt du, okay, bis dahin sind wir gekommen. Ne? Der andere muss immer die Möglichkeit haben, Recht zu haben. Der andere muss die Möglichkeit haben, der Stärkste zu sein. Wenn ich zum Beispiel eingeladen werde zur Disputation, oder wie man das nennt, ich war so am Radio eingeladen mit drei Okkultisten, also ein Spirit und ein Radiästhesist, und der andere war ein Satanist, und dann war der Speaker von der Radio, ja. Und ich war dankbar, dass ich allein war, ne, gegen diese Gesellschaft, oder? Denn wenn du auf der schwachen Seite bist, dann bist du auf der besten Seite, dass Gott eingreift. Ne? Und die haben da disputiert wegen der unsichtbaren Welt und so weiter, ne? Wegen die alle Kräfte, die da sind und die sie hier weiterhin. Und ich habe einfach nur gesprochen vom Sieg Christus, vom Sieg, vom Heiland über alle Dämonen und alles, ne? Dass das schon stimmt, dass sie alle so viel Kraft haben, nur haben sie alle eine kleinere Kraft als die von Christus. Ne? Und merkwürdigerweise, das war Gottes Eingreifen nach so einer Debatte von, die hatten alle Recht, verstehe ich am Ende, praktisch in ihrer Argumentation. Und Christsein ist nichts und so weiter und jawohl, schauen Sie die 20. Jahrhundert Christentum, was es gebracht hat und so weiter. Und okay, habe ich sie reden lassen. Und am Ende sagt der Speaker, ich möchte jetzt gerne, dass Sie, Herr Herrmann, den Schluss machen. Das ist das Geschenk Gottes, ne? Der hätte auch das dem Satanisten sagen können. Und da konnte ich den Schluss machen. Von meiner Zufriedenheit, Vergebung, die Ruhe, mein Platz im Himmel. Und den Leuten gesagt, ich möchte auch Mut machen, Bibel zu lesen. Ihr werdet finden, in Christus ist ein Friede da, der niemand anders geben kann. Und der Kerl hat nachher abgeschaltet. Konnte keiner mehr. Ne? Aber das ist ja wunderbar. Ne? Das ist ja super. Ne? die hatten alle recht und am Ende konnte ich einfach von Frieden und von der Gegenwart Gottes und Mut machen zu Bibel lesen. Ich bin da gar nicht mehr ins Thema hineingestiegen. Einfach was Christus ist für uns. Ja. Ich finde es immer wieder, ja, wir können eine Gelassenheit haben, wenn wir nicht recht haben wollen in so Situationen. Ich bin dorthin gefahren, habe noch im Auto gesagt, dem Herr, hilf mir. Ich will schwach sein, ich brauche nicht recht zu haben, sowieso bist du größer, ist ja kein Problem für dich, Herr. Du bist über Teufel und Dämonen, ist ja absolut kein Problem für dich. Ich bin bereit da zu sein, aber ich brauche nicht recht zu haben, Herr. Und es ist gut zu wissen, wenn auch Menschen sagen, dass es Gott nicht gibt, dass man ihnen mit Freude sagen kann, ich bin dankbar dafür, dass das nichts ändert an Gott, was sie sagen. Nein, kann man dankbar sein.
Aber Daniel, wenn du dem anderen, also wie du gerade gesagt hast, die Möglichkeit gibt, zu siegen oder recht zu haben,
ja,
dann vertraust du einfach so weit dem Herrn, dass er dir dann noch die Möglichkeit oder die Lücke gibt, noch irgendwas reinzustreuen oder zu geben, weil wenn du weißt, dass er nicht recht hat und er hat nicht recht, ja, und er denkt, aber er hat recht, dann gibt es dann die Diskussion. Also verstehst du, dann geht er so auseinander, wie er zusammengekommen ist. Dann hätte diese Begegnung auch nie stattfinden können, dann wäre es auch egal gewesen. Weißt du, ich meine?
Ich verstehe dich.
Ja. Es super,
ich verstehe dich gut. Ja.
Aber für was redet man dann, wenn man den anderen so eben lässt, wie er ist? Mhm.
Ich glaube einfach, dass ihn Gott nicht so lässt. Er hat gesiegt und geht weg und ich glaube, dass der Heilige Geist weiterarbeitet.
Das meine ich,
verstehst du? Ich brauche nicht noch etwas dazu zu sagen. Ich glaube auch, dass der Heilige Geist diese Menschen, andere Menschen, andere Christen auf den Weg bringen kann und andere Möglichkeiten. Aber ich glaube, dass wenn er weggehen kann, dann der Starke ein Recht hat, ist das nicht fertig für den Heiligen Geist, diese Diskussion. Gottes Geist arbeitet weiter, das glaube ich. Ja.
Eine Frage. Was du gesagt hast, das hört sich super an.
Aber ist unmöglich. Oder? Das Aber ist wichtig im Satz. Ich höre immer die Aber, weißt du? Ja.
Jesus hat nicht gesagt, dass er sehr, wenn sie zu ihm kamen und irgendwas gesagt haben, hat er sie schon zurechtgewiesen. Er hat sie schon den Mund gestopft. Also er hat schon gezeigt, was die Wahrheit ist und dass Gottes Autorität gesperrt und begraben
werden
kann. Und ich frage mich halt einfach, wann merkt man, wo ist einfach das angebracht, was du sagst? Und sagt, ja, komm, Heilige Geist bedenken. Und wann ist es angebracht, einfach zu sagen, okay, diesen Spötter muss man einfach mal nur den Mund stoppen. Also nicht nur wie ihn, sondern auch vor der Welt, von der Unsichtbaren und von der Sichtbaren.
Ja.
Wo kann man das unterscheiden?
Du hast gemerkt, dass die Pharisäer, die kannten das Gesetz. Die hatten die Tora. Die waren zum Teil stolz auf ihre Religion. Also haben die einen gewissen Typ von Menschen. Ne? Ich meine, den anderen, die nicht religiös waren, hat Jesus gar nicht begegnet wie den Pharisäern. Das Zweite, was wir immer wieder wissen müssen, Jesus kannte die Herzen. Wir kennen sie nicht. Ja? Er wusste schon, er hat ja gesagt, es steht ja geschrieben, er wusste, was in den Herzen war. Denn man sieht es ja bei Nathanael und so, ich habe die schon gesehen, ich kenne dich, weil ich dort schon und so weiter. Er kannte ihn schon, bevor der andere ihn eigentlich gesehen hat und so weiter. Jesus ist Gott, ist doch ein Unterschied in dieser Richtung, ein richtiger Unterschied. Aber ich glaube schon, dass wir bei den religiösen Menschen, die einen Hochmut haben von ihrer Religion her, dann bin ich auch nicht so, verstehst du? No. Naja. Aber wenn ich denke jetzt an die Mehrheit von unserem Land, von Frankreich, da haben wir Leute, die absolut keine Ahnung haben, weder von Gott noch von Religion. Ne? Und die absolut die Bibel hat, absolut nicht kennen auch.
Ich kenne die Bibel nicht mal von außen.
Genau, ganz richtig. Ja, ganz richtig. Und das wird immer mehr sein, auch für ganz Europa. Denn wenn ich sehe, der Einfluss auch von der französischen Stellung der Religionslosigkeit, wie der Sarkozy eine Kraft hat, um die anderen Europäer leider zu überzeugen, dass die Religionslosigkeit ganz wichtig ist. Verstehst du? Da sehe ich genau, dass es dass alles nivelliert wird, also alles geebnet wird.
Alles wird wie Frankreich.
Ja, also nicht wie Frankreich, aber philosophisch, verstehst du? Religiös abgedrückt. Religiös abgedrückt. Und sowieso, ich habe jetzt da keine Zeit, ich habe verschiedene Bücher da letztens gelesen vom Alexander Del Valle. Der Alexander Del Valle ist ein Philosoph, ein Soziolog, der einen neuen Posten hat in der Sorbonne in Paris. Und der Alexander Del Valle, der hat unter seinem, also in seinem Forschungsbüro, hat er die Soziologen, die besten von Frankreich, und auch die finanzielle Branche für ganze Welt, also zur Forschung, wie die Weltfinanzen stehen, und auch Religion von ganzen Welt. Von diesen drei Branchen macht der Alexander Del Valle, schreibt er die Bücher von einer Synthese von dem Ganzen, oder? Und er zeigt in seinen letzten Büchern, wie ganz Europa islamisiert wird. Ja? Ist ganz interessant. Ja? Er hat da geschrieben vom Kosovo, was das alles geschehen ist, was also jetzt mit dem Kosovo, wie eigentlich das ein Vorstoß ist vom Islam und so weiter, und wie die Pläne sind, um ganz Europa zu übernehmen, wie sie einerseits von innen gearbeitet wird, das heißt bei uns in Frankreich unter den Moslems arbeiten die Imams, dass die Moslems selber wieder richtige Moslem werden, also intern Stärkung vom Islam. Und wir Frankreich, wir bezahlen, als der Sarkozy in Riyadh war, vor einem Monat, musste er ganz große Summen Geld lassen für die Dimitüde. Die Dimitüde, das ist, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch nennt, gell? Die Dimitüde, das ist die Steuer, die wir bezahlen müssen, den Petrolländern, dass wir nicht angegriffen werden von Al-Qaida. Ja. Wir bezahlen, wir Franzosen, im Petrol bezahlen wir eine Steuer, die wir vorbezahlen fürs Petrol, und eine Steuer, um Schutz zu sein. Die genau die Steuer, die in den islamischen Ländern ist, für die, die nicht,
die nicht Moslems sind.
Jawohl, die nicht Moslems sind.
Die haben immer höhere Steuern.
Jawohl. Und da ist schon eine Steuer, die wir bezahlen als Land. Und das geht vorwärts. Und jetzt, und wegen diesem ganzen Druck, verstehst du, der jetzt da ist, arbeitet Frankreich ganz fest an der Religionslosigkeit. Aber mit dem, was wir unterschrieben haben in Riyadh, dürfen wir den Islam in Frankreich nicht bremsen. Wir dürfen ihn nicht bremsen.
Europa hat ja den Islam gar nicht entgegengewirkt, sind ja alle Tore offen.
Ja. Warum habe ich jetzt das erzählt? War ich dann nicht mehr?
Vom Geist geleitet.
Ha?
Vom Geist geleitet.
Ja, ob man gegen argumentiert oder den anderen gewinnt.
Okay, ja. Aber mir scheint einfach wichtig, dass wir einander helfen, dass wir einen Überblick haben, um was im Globalen geschieht. Der Überblick ist für mich wichtig für die Evangelisation. Der Überblick vom Globalen und zu wissen, wo muss ich jetzt weiterhelfen. Ich habe ja auch Kontakt mit Assemblée Nationale und so weiter, also mit Ministern vom Gouvernement von Frankreich. Wo wir Mail-Kontakt haben wegen Ethikfragen, weil sie wissen, dass ich Ethiklehrer bin und so weiter und persönliche Kontakte. Und denen muss man allen helfen, anders zu denken. Die denken alle falsch. Ne? Und das ist das Problem, falsche Werte. Aber man kann ihnen nicht sagen, Frankreich braucht Jesus. Man kann ihnen sagen, das stimmt, das ist richtig. Ne? Aber das macht sie nicht schalten. Ne? Aber dass sie zuerst verstehen können, dass, wenn man weiter überlegt, ist man total in einem Engpass. Ne? Und für die Philosophen ist es oft sehr wichtig, dass man ihnen hilft, indem dass man ihre Gedanken noch weiter nach vorne stoßt, dass sie merken, das gibt es ja nicht mehr, das ist ja leer am Ende. Ne? Du hattest eine Frage.
Wie gehst du mit Menschen um, die nur um das Diskutieren und Argumentieren willen mit dir reden wollen? Also, weißt du die dann auch zurück, nach dem Motto, so die Säue vor die
Sie soll jetzt auch die Schweine werfen. Ne? Also, war nicht ganz das. Ne? Man, die Argumentation ist für viele schon wichtig und manche suchen auf das, wie du sagst, suchen auf das. Und ich glaube, da müssen wir auch einfach geleitet von Gott, würde ich sagen, gibt es einen Moment, wo glaube ich, wir spüren können, jetzt muss ich aufhören oder jetzt brauche ich keine Gegenargumente mehr. Ich bin oft in Moslemsquartier, vor allem in einem in Dijon, in der Stadt, wo so 4 bis 8 Kerle immer am Eingang stehen, wenn du reinkommst mit dem Auto ins Quartier, das ist ihres Quartier, ne, scheinbar, fragen sie sofort, was du tun willst und so, und dann bin ich an einem Platz, so in einer Debatte mit nur den Männern und den Imam und so, und sie haben ja als Prinzip die Disputation, ne, nur schießen, ne. Und du merkst, wenn es geschossen ist, da geht es hoch und dann kann ich mit dem Reden mit ihnen das ganze Ding wieder runterbringen. Ne? Und das Runterbringen ist einfach für mich, wenn ein direkter Angriff ist, dann versuche ich von diesem Angriff her auf ein anderes Thema zu leiten. Ne? Zum Beispiel, wenn sie fast recht haben, sie wollen wie immer wieder recht haben, dass Jesus nicht gekreuzigt worden ist, sondern einen anderen an den Platz und so. Ich kenne ja, was der Moslem sagt, ne? Und was das für einen Wert hat und so weiter. Dann von dieser Sache auf ein anderes Thema überzugehen. Ich kann zum Beispiel dann sagen, Sie, dass Sie ehrlich sind, Sie wissen die Wahrheit und so. Und dann vielleicht sage ich dann, aber wie sieht ihr das mit der Ehrlichkeit, mit dem Fasten vom Ramadan? Wenn man die ganze Nacht feiert und isst, ist das wirklich, ist das einfach nur eine Zeitverschiebung? Oder wie sieht ihr das, verstehst du? Dass man auf ein anderes Gebiet geht. Ich glaube, in der Disputation kann man so weit kommen, dass am Ende nur noch Recht haben das Ziel ist. Und dann ist man für mich auf alle Fälle daneben. Ja. Aber jeder ist anders. Ja? Ich will da kein Gebot aufstellen. Nein, da komme ich wieder auf Römer 14. Ne? Wir sind anders, auch anders im Funktionieren. Aber es ist interessant, wenn jeder überlegt, wie kann ich mich soll selber mal vorbereiten, den Heilsplan zu kennen und dann sich interessieren, was die Menschen denken, was ihre Werte sind. Kann immer wieder eine große Hilfe sein. Alle Fälle. Aber jetzt machen wir eine Pause, das ist auch eine Hilfe. Okay.
Noch eine Frage. Hast du noch meine Kamera gesehen?
Habe ich geklaut.
Geklaut?
Ja, gut, dann weiß ich den selbst.
Dann ist ja alles gut.